warum hat die Mode mit der Kunst zu tun? Die Designer sind sehr kunstaffine Menschen meistens. Die haben, das sind wie Mediziner, häufig multiple Begabungen, würde ich sagen.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Sammler und Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Hallo Guido.
Hallo, ich freue mich. Vielen Dank, Johann, für die Einladung.
Guido, vielleicht doch ganz kurz zur Vorstellung. Du bist Modedesigner und vielleicht, bevor ich dich frage, wie du zur Kunst gekommen bist, wie bist du zur Mode gekommen und wie bist du dann zur Kunst gekommen?
Also erstmal, glaube ich, zur Mode, das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich so ein modesozialisiertes Kind war durch eine sehr modebegeisterte Großmutter und meine Mutter auch sehr modeaffin war. Und ich gegenüber an meine Lieblingstante, die am gleichen Tag Geburtstag hatte wie ich, am 11. Mai, die war extrem auf Mode. Und somit habe ich schon früh gesehen, dass Mode irgendwie Menschen berührt und Frauen besonders berührt. Also das war so immer mein Eindruck. Und ich habe sehr früh angefangen, kreativ zu nähen, meine Barbies einzunähen. Und dann habe ich mit 9 Jahren eine Nähmaschine bekommen. Vielmehr meine Mutter hatte sich die klar gemacht und wollte uns Kindern so in den 70ern irgendwie hübsche Sachen nähen. Die war aber irgendwie unbegabt für Nähmaschine. Und da habe ich mich irgendwann, sah ich dieses kleine Stichelwerk mit diesem Lichtlein da und so. Und dann dachte ich, ach Mama, lass mich da mal ran. Und dann habe ich mich daran gesetzt und dann fand ich das, dachte ich, ach du kleines Wunderwerk hier. Dann weiß ich noch, wie ich das so, habe ich später mal gesagt, als ich das Licht anmachte an der Maschine, hast du ja so einen kleinen Lichtscheinwerfer und dachte, das war vielleicht der erste Scheinwerfer meines Lebens. Da habe ich gedacht, ach guck mal, mit diesem kleinen Ding, da kann ich jetzt alles machen. Und bin sofort angefangen zu nähen, habe dann so eine, bei so einer ganz dicken Nachbarin, habe ich das dann irgendwie gelernt. Also war dann so ein bisschen in der Ausbildung, so als 9, 10, 11-Jähriger. Ja, und dann so mit 12, 13 hatte ich schon ersten Kunden und so. Und dann hat mein Vater so, auf der Zähne, weil hat mein Vater so das Gartenhaus für mich umgebaut und Schild da reingehauen, Guidos kleine Nähstube. Und da habe ich so Änderungen gemacht.
Oh, dein eigenes Studio, ja?
Also da hinten im Garten so. Ich war klar, so, ja, aber ich mein, selbstständig. Ja. Und dann habe ich, und ich war immer schon sehr affin so, mich begeistert für Formen und Kunst und so. Und ich habe immer schon auf Flohmärkten bin ich rumgerannt und fand Sachen toll. Und da habe ich mir damals, ohne es zu wissen, einen Heinrich Vogler. Da hatte ich eine erste kleine Arbeit von Heinrich Vogler für 90 Mark. Ich weiß noch, meine Mutter hat gesagt, Spinter, was willst du denn mit so einem Bildchen? Das war meine allererste Arbeit, die ich hatte, war Heinrich Vogler. So eine ganz kleine, hübsche, das hieß Goethe fährt aus. Da fuhr so ein kleiner Wagen mit 2 Pferden, was war einfach ganz hübsch gemacht, so Vogler-Manie, wie man es heute weiß. Und der war ja auch großer Designer, was ja viele gar nicht so wissen, dass er so ein guter Designer auch war.
Universalgenie, ne?
Absolut, absolut. Ja. Und da würde ich sagen, wenn jetzt, um die Frage zu beantworten, da fing das die Mode und die Kunst war jetzt, da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass sich das irgendwann zu großen Passionen wird oder so. Aber das hat mich immer begleitet und weil ich mich immer interessiert habe und wahnsinnig schauen konnte. Und ich hatte dann Nachbarn, die lebten neben meinen Eltern. Das war ein ganz tolles Paar. Sie war bildende Künstlerin. Er war Numismatiker, also Mundhistoriker aus Frankreich. Und die zogen da in dieses Haus, weil unsere Nachbarn pleite waren. Die hatten so einen Speditionshandel und dann zogen die da ein. Und dieses Ehepaar, die haben mir die Tür aufgemacht. Die, da bin ich rein und habe dann, die waren halt große Bücherfreaks und habe ich verstanden, wie das geht und hatten wunderschöne Arbeiten. Da habe ich Felix Nussbaum zum ersten Mal gesehen und war high und bin dann nach Osnabrück, ich komme ja aus Münster, bin ich nach Osnabrück schon ganz jung und habe mir Sachen immer angeguckt und wurde immer, würde ich sagen, heute würde ich sagen, interessierter, aber immer ein bisschen fitter, habe immer mehr gesehen, habe mir viel angeschaut. Dann hatte ich in Münster das Glück, dass da ein ganz schönes Museum auch war und ich habe da früh Sachen angeguckt.
Das Landesmuseum.
Genau, die haben ja auch.
Gibt sogar ein Picasso-Museum in Münster,
ja,
ne?
Ja, das ist nicht so. Ich muss sagen, das sind mehr so Papierarbeiten da und so. Aber ich finde es trotzdem schön, dass sie es machen. Aber was in Münster eben ist, da gibt es auch ein Lackmuseum. Das hat mich total abgeholt mit der japanischen Kunst. Und da hatte ich dann diese Verbindung.
Ein Lackmuseum?
Ja, da gibt es ein Lackmuseum. Da
hat
man wunderschöne Lack.
Vielleicht haben wir gar nicht so wenig damit zu tun.
Ja,
genau. Mein Großvater hat doch die Lackfabrik
Willux. Genau, habe ich gestern, glaube ich, noch erzählt oder vorgestern so im Interview, da hatte ich meiner Bank mal so Stress in Münster und dann war ich so traurig und so erschüttert, dass die mich da so schon stehen lassen im Aufbau, dass bin ich an Brilux vorbeigefahren und habe mir die Tränen sind mir gelaufen, weil ich so erschüttert war, dass man mich so schlecht behandelt und hat er gesagt, ja, zu lang zu erzählen, aber diese Erfahrung, die man macht, wenn man, kann man aus einer ganz normalen Familie, ich brauchte irgendwie dann natürlich Kapital, weil es immer größer wurde und dann haben die mich da stehen lassen, so ein Bankvogel.
Ja.
Und dann hat der mich da, also hat mir den ganzen Kunden noch versaut, einen Auftrag versaut und war dann einfach nicht am Start. Und ich bin dann da bei Brilux vorbei.
Ja.
Und immer wenn ich jetzt mal nach Münster komme, dann kommen mir schon fast wieder die Tränen,
weil kommt
ich
die alte das so Erinnerung genau, hoch.
Ja, immer kommt das hoch. Aber
das ist halt lustig, weil nämlich mein Großvater, der hatte eine sehr eindeutige Meinung und Haltung Banken gegenüber. Der hat auch immer zu mir gesagt, mach bloß nichts mit Banken. Die sind Regenschirmverleiher. Wenn es regnet, wollen sie ihren Regenschirm wieder haben.
Ja, vielleicht ist das so. Bei mir war es auf jeden Fall damals so. Es hat sich irgendwie geändert. Aber trotzdem war es gut, weil ich da irgendwie gelernt habe. Ich dachte, Guido, eins musst du wissen, versuche nicht weiter zu springen, als ich es mir leisten kann. Also das war ein guter Rat und das ist vielleicht meine Rettung gewesen, so in meinem, wenn ich das jetzt retrospektiv sehe,
würde ich sagen. Dass du dich nicht überstretched hast, sozusagen.
Ja, dass ich immer Dinge gemacht habe. Schon immer so ein bisschen an der Grenze, dass man nach oben muss man ja, sonst entwickelt sich ja kein Unternehmen. Oder auch Kunst macht es eigentlich auch so, dass man dann irgendwann denkt, ach, jetzt kann ich nicht anders. Was machen wir? Fahren wir jetzt nach Indien oder kaufen wir jetzt die Marlene Dumas?
Ja.
Ach, scheiße, komm, jetzt. So, also man muss ja immer wieder Entscheidungen treffen und ich glaube, das hat ja in letzter Konsequenz zu tun mit Leidenschaft, aber irgendwie auch mit der Freude daran, dass man weiß, dass es gehen könnte und dass man besser lebt, wenn es da ist.
Genau.
Ich. Sonst würde es ja gar nicht gehen. Und das würde man ja gar nicht anfangen, irgendwas zu tun. Aber so.
Also du hast dann in Münster schon angefangen, Dienstleistungen anzubieten. In Münster begegnet dir durch die Nachbarn auch quasi nicht nur die Kunst als solche, sondern auch mit Kunst zu leben oder quasi dieses Gefühl eklektisch von der Bibliothek über den Stoff zum Bild an der Wand. So habe ich das jetzt verstanden.
Das ist ja ein Weg. Und wenn man zu deiner ersten Frage zurück will, warum hat die Mode mit der Kunst zu tun? Die Designer sind sehr kunstaffine Menschen meistens. Die haben, das sind wie Mediziner, häufig multiple Begabungen, würde ich sagen. Die hätten auch gute Architekten werden können oder die hätten eben auch andere Sehnsüchte, die sie kennen. Und dadurch wird man so ein bisschen wie Multitalk, sag ich mal. Man ist unterwegs und schaut sich viele verschiedene Sachen an, weil man ja auch lernt dadurch, dass man durchschauen und Kunst ist ja eine wunderschöne Bereicherung, wenn man auch nur schaut. Das muss man ja nicht besitzen. Das sind ja nochmal zwei ganz andere Felder, würde ich sagen. Das eine ist die Begeisterung fürs Sehen und als Benefit für dein Leben. Und das andere ist natürlich, wenn man, so wie ich, der arbeitet, dann, ich greife ja auch zurück, wenn wir bei Heinrich Vogler sind oder so, dann hat er so wunderschöne Tapisserien und Zeichnungen gemacht. Und man bezieht sich ja immer wieder auf das, was da war, macht was Neues draus. Also in jedem Atelier von jedem Designer oder in jedem Studio wirst du immer viel Kunst finden. Und viele Künstler arbeiten ja auch intensiv mit Modeleuten zusammen oder selbst Künstler arbeiten ja auch für die Mode oder als Bühnenbildner sind die da tätig, wie auch immer. Und da ist, glaube ich, eine ganz gute Verbindung. Und so kam es bei mir natürlich auch. Ich habe da gesehen, aber zum ersten Mal, dass man unkonventioneller mit Kunst leben kann und dass Dinge kommen, die ich, jetzt hatte ich sehr warme, liebevolle Eltern, aber die eigentlich ein bisschen, die waren sehr musikaffin und gingen gerne in die Oper, ins Theater, aber so für Malerei hatten die nicht so viel, ich glaube, die waren offen dann. Später haben die oft zu mir gesagt, wenn die kamen, sagt meine Mutter, mein Gott, Guido, was du manchmal auch für eine Scheiße kaufst, für was du Geld ausgibst, weil die hat sich eher so amüsiert darüber. Oder Mama hat gesagt, mein Gott, also wenn du das Rahmen zum Rahmen gibst, da gehe ich aber auch nicht mit oder so, weil ich so früh Miriam Kahn arbeiten oder so. Da hat die natürlich gedacht, oh Gott, diese ganzen frühen Pornobilder, die sie sich selbst gemalt hat und so. Moralisch war das nicht ihr Ding, aber die hat gedacht, wie kann man sich das aufhängen? Das ist doch schrecklich.
Das ist so lustig, das war damals auch so, ich war auf irgendeiner Messe und habe Fotos an meine Frau geschickt, habe gesagt, guck mal hier, das finde ich irgendwie interessant, sollen wir das nicht kaufen? Und das war dann eben so eine vereinfachte Figur, wo der Schambereich irgendwie etwas malträtiert aussah und meine Frau meinte, also nee, das will ich nicht aufhängen zu Hause. Also es sieht interessant aus, aber will ich nicht aufhängen. Wo, ich finde es überhaupt gar kein Problem. Sie sagt heute immer, Mensch, hätten wir das mal. Aber ich finde ja auch Sachen, die man nicht macht, gehören genauso zur Meinungsbildung dazu. Aber warum ich gerne
Schiele
mit dir...
Schiele hat sie auch gemacht. Wie, guck dir mal die Schiele-Arbeiten an, die frühen. Ich meine, das war ja noch eine ganz andere Nummer. Das sind auch Arbeiten dabei, wo die früher bestimmt gedacht haben, um Gottes Willen, das geht nur ins Kabinett. Also ich glaube, diese Offenheit für Kunst, das muss natürlich in dir selber sein. Das kann dir kein anderer beibringen.
Absolut.
Dein moralischer Kontext oder dein Index, der muss ganz klar mit dir sein. Da musst du wissen, was macht das mit mir? Da darf man auch nicht auf die anderen hören, finde ich. Also da habe ich nie drauf gehört. Einer sagte, oder wenn ich ein Häuser kaufe, und die sagen, oh, das ist aber gar nicht meins.
Ja.
Jetzt geht an mir vorbei wie eine Teflonpfanne. Ja. Da rutschen die einfach raus. Also ich bin offen für konstruktive Kritik oder
Tipps. Aber machst du alles alleine oder mit dem, also solche Entscheidungen triffst du oder mit dem Partner zusammen?
Mit meinem Frank zusammen. Ja. Das machen wir schon. Aber ich habe schon häufig auch, bin ich derjenige, der dann noch schneller sich begeistern lässt und schneller noch sieht, was wir daraus machen können. Aber diese Dinge, da finde ich es schön, wenn meine Freunde sagen, wer findet das nicht schön, der dann sagt, oh, das ist aber eine gute Entscheidung. Aber das würde, ich muss sagen, ich mache später Platz für alle Freunde, die da rumsitzen. Aber ich brauche die jetzt nicht als Ideengeber oder dass Leute Meinungen mir geben.
Ja.
Und das habe ich, glaube ich, wenn man mit Kunst in Verbindung steht, oder wenn man sammelt, oder wie immer das nennt, oder auch in Ausstellungen, ich gönne mir das eigentlich nicht, dass ich mit Leuten durch Ausstellungen marschiere, wo ich das Gefühl habe, die der Antichrist sind. Hatte ich vor kurzem mal mit einer Freundin, Die war nur für alte Kunst zu haben, was ich auch schön finde, aber die hatte kein Gefühl für zeitgenössisch. Und nach der vierten Raum habe ich gesagt, okay, wir müssen uns jetzt hier trennen. Ehrlich, mach mal dein Ding, geh zurück, guck's dir an oder hör einfach zu und bleib an meiner Seite. Aber du musst jetzt offen sein. Ne? Also Kunst schafft natürlich auch Fachidioten, die dir ganz eng sind. Und ich, für mich war Kunst immer aufmachen. Ich habe das gern. Ich bin weit auf. Ich habe die Arme weit auf und gucke, was mir gefällt. Klar, über die Jahre verändert sich das, aber dazu später mehr. Aber dennoch, glaube ich, ist es so wie mit vielen, man muss auf sich selbst. Man, das ist ja das eigene Glück auch, was ja Kunst auch, ja, wie kaum was anderes, der so unmittelbar ins Herz und in den Verstand und auch an die Bude rennen kann, weil ja, wenn es dann da hängt und du morgens wach wirst, ich weiß sehr genau, mit was ich morgens wach werde. Ich weiß sehr genau, mit was ich einschlafe, wenn ich nachts nochmal Pipi muss oder so und ein kleines Lichtern ist, dann weiß ich genau, wer da ist oder so, was da hängt oder wenn ich nach Hause komme und so. Und dann kriegt Kunst ja eher was, das ist wie Teil meines, jetzt nicht übertreiben, aber
ja, Biografie, ne?
Ja, und meines Körpers ist ja auch, dass ich so damit lebe halt.
Ja, genau, deshalb wollte ich nämlich auch mit dir sprechen, weil ich das sehr spannend fand, weil ich das aus der Ferne so mitbekommen habe. Du hast ja schon bei uns in der Galerie und da was gekauft, aber ich fand es total interessant, dass, weil es gibt ja viele Sammler oder Käufer, die kaufen, was man so kauft, ja. Und dann habe ich aber zum Beispiel mitbekommen, weil eine Künstlerin, die ich sehr schätze, von der du eine Wolke gekauft hast, die heißt Ludmila Milanova.
Ja, die liebe ich.
Und das fand ich dann total interessant. Und vielleicht kann man kurz beschreiben, dies ist eine Künstlerin, die arbeitet mit so physikalischen Phänomenen und Licht und sehr konzeptuell, aber auch unheimlich poetisch, genau. Und die hat eine Arbeit gezeigt in der Ausstellung über Caspar David Friedrich.
In der Kunsthalle in Hamburg.
Genau. Ja. Du kannst es natürlich viel besser erzählen.
Das war so, das ist eine Künstlerin, die ich vorher schon mal gesehen habe. Ich habe eine Arbeit gesehen, da hat sie so, sie macht so Installations, eigentlich fast eine Physikerin, möchte man fast sagen. Also eine wirkliche, klassische Naturwissenschaftlerin, die sehr technisch unterwegs ist, aber die eine große Sehnsucht hat, eben auch noch, ja, Ausdruck, künstlerischer Ausdruck, vielleicht in Form vom Gefühl, aber eben auch die sehr genau, die gerne berechnet und gerne sehr genau weiß, warum es ist, wie es ist. Und die hat eine Arbeit gemacht, das fand ich ganz schön, die hat zusammen mit der NASA ein Projekt gemacht, und zwar ein Satellit hat eine Aufnahme aufgenommen an verschiedenen Punkten in der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo sie dann da war. Sie war also in dem gleichen Moment da, wo der Satellit genau über dieser Szenerie stand. Das war einmal in New York, einmal in Tokio und glaube ich noch einmal irgendwie in Worms oder so. Also waren so drei Momente und sie ist dann nach New York und ich besitze die Wolke, wo sie über New York war, mittags um 12. Da hat oben der Satellit ausgelöst und die hat, also dieses Konzept sozusagen war, dass die auslösen und sie löst unten aus. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, diese Wolke von unten und von oben als Foto zu haben. Und daraus hat die so eine 3D-Welt gebaut. Also es hat, die Wolke ist festgehalten worden in diesem Moment, also absolute Zeichen der Vergänglichkeit, wenn man eigentlich ehrlich ist so. Und dann hat sie diese Wolke, wie sie sich fast auch in den Rändern auflöst, völlig verrückt, auf Plexiglasplatten geprintet, glaube ich, dadurch gibt es das, glaube ich, 24 Platten, die in einem Kasten stehen und dadurch, wenn das Licht oben rauf fällt, die werden oben gehalten durch so eine Spange, dadurch ist die Wolke gefangen sozusagen, trotzdem ist sie offen in dem Raum, steht sie wie ein Volumen. Luftobjekt, unglaublich, das poetischste Ding schlechthin. Und ich habe die gesehen und da war diese große David-Caspar-Friedrich-Ausstellung, was ja viele kennen, also das war ja eine groß erfolgreiche Ausstellung. Und da waren ganz viele, sagen wir so, Weißköpfchen und Popelinmäntel, die waren unten, war das ja bumsvoll. Da gab es ja auch Runge und da waren diese wunderbaren großen Arbeiten, auch der Mönch und all diese Dinge. Aber es waren eben Künstler oben, zeitgenössische Künstler, die die Interpretation hatten von diesem Gefühl, von dem, was natürlich David Caspar Friedrich auch war. Und da stand sie da oben und das habe ich gesehen und ich bin fast ausgeflippt. Ich fand das so wahnsinnig toll. Sofort den Direktor angerufen und gesagt, ich muss die kaufen, wo gibt's die? Und dann haben wir diese Runde aus der Ausstellung, nach habe ich die gekauft, die Arbeit. Und dann ist die kurz bei mir gewesen, ganz kurz, und ist sofort wieder in die nächste Ausstellung. Die reist gerade jetzt immer durch die Welt. Die war dann in Schweden, dann ist die in verschiedenen Häusern und ich teile
ja auch. Ja, glaube ich, ne? In Berlin auch.
Genau,
oder?
Genau. Ja, geht ja die jetzt weiter. Jetzt ist sie gerade zu Hause, was ich ganz schön finde. Aber das ist so eine Arbeit von einer wirklich tollen Künstlerin, die ich sehr, sehr schätze. Und ich überlege fast, noch eine zu nehmen, weil sie so ein schöner Moment ist. Das ist jetzt ein Beispiel von einer, die aber jetzt, glaube ich auch langsam entwickelt sich immer besser, glaube ich, auch einen Preis bekommen jetzt. Also wirklich für mich eine ernstzunehmende Künstlerin, aber eine, die sich ja nicht so bekannt ist.
Ja, nee, das fand ich eben so interessant, wo ich merkte, das ist ein interessantes Vorgehen. Und das fände ich eben gut, wenn du das nochmal ein bisschen genauer beschreibst. Also du hast, wie man ja vorhin gehört hat, schon in jungen Jahren richtig wirklich angefangen zu sammeln oder anzusammeln und aus allen möglichen Bereichen. Ja, also erzähl mal weiter, du hast den Vogler entdeckt für dich.
Ja, das waren natürlich viele verschiedene Dinge. Ich hätte mich lange gar nicht als Sammler bezeichnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war eher so ein kunstbegeisterter Mensch, würde ich sagen. Mit der Tendenz, weil ich immer gerne wohne, dass Dinge mit mir leben. Unterschiedliche Sachen. Es hat sich über die Jahre auch verändert, aber es fing dann an. Ich meine, ich habe auch so kleine Häckelzeichnungen, so Kleinkram, einfach so kleine, hübsche Sachen, die man dann gesehen hat. Viele auch sicher exponierte, die heute sehr, sehr berühmt sind, die man so früh schon gesehen hat, wo man dachte, ach, das wäre was für mich, eine Sarah Lucas oder viele andere, wo vielleicht viele gedacht haben, was soll der Ganze, was machen die damit? Aber da habe ich ein gutes Gefühl und sicher auch mein Frank natürlich, der ist ja selber Maler und sehr, sehr kunstaffin. Und wir haben halt immer, auch jung schon, ich bin ja sehr früh mit ihm zusammengekommen, mit 20 waren wir schon zusammen, sind nach Spanien gezogen. Und wenn wir eins immer gemacht haben, immer, wir haben immer Ausstellungen angeschaut. Mhm. Ich glaube, dass, wenn viele fragen, wenn man mal, ja, wie geht das denn und so, ich glaube, die Begeisterung für Kunst ist erstmal unabhängig von Ausstellungen zu lieben, Punkt. Aber wenn man Kunst doch irgendwie verstehen will und wenn man ein bisschen vielleicht probiert, das irgendwie, wenn man jetzt sammeln will, wenn man das überhaupt so sagen würde, dann würde ich sagen, erstmal schauen, bevor man kauft. Also ich würde schauen, angucken, was dir gut gefällt, in Galerien gehen, sich Sachen anschauen und sich dann überlegen, okay, was ist es für mich wert? Mit was möchte ich leben? Wo ich denke, auch wenn das niemals im Leben etwas würde, das ist ja, das vielleicht später nochmal dazu, was dann monetär passiert, und dass es sicher Künstler gibt, das ist natürlich schön, wenn man früh was gekauft hat und auf einmal finden das jetzt alle toll und sagen, ach schön, die finden wir jetzt aber auch alle gerade super.
Und es gibt eine Wertsteigerung.
Miriam Kahn und so, sicher, das sind solche Sachen. Oder wenn man früh Baselitzer hatte oder viele anderen Leute oder die ganzen Amerikaner, die ich auch liebe, Cecily Brown, Dinah Schutz und wie sie alle heißen. Ja. Also diese ganze Riga, dann kann man froh sein, wenn man früh genug dran war. Aber dann hört man aber auch später nicht mehr auf, leider, was man sagen, wenn man dann irgendwann mehr Möglichkeiten hat. Ich würde trotzdem sagen, dass der Gedanke, dass es dann mehr wurde, damit zu tun hatte, dass wir immer mehr gesehen haben und immer mehr verstanden haben, auch was uns gefällt. Und weil ich, würde ich sagen, fast noch etwas breiter bin als mein Frank so. Der Frank, der ist sehr, sehr, sehr zeitgenössisch sehr. Und ich kann aber auch, wenn ich was sehe, zum Beispiel, ich habe gerade einen Johannes Krutzke gekauft. Das hat mir so gefallen, dass ich dachte, der hätte gar nicht in meine Sammlung eigentlich gepasst. Aber dann will ich das haben.
Lustig, das letzte Mal, als wir hier über Grützke in dem Podcast gesprochen haben, war mit Matthias Döpfner.
Ach nein.
Ja. Ja, und deshalb vielleicht ganz kurz, weil ich glaube, vielen sagt es auch immer gar nichts, diese Namen. Also Häckel, Grützke, Vogler, Dumas kennen dann vielleicht doch einige dann mehr. Deshalb die erste Voraussetzung ist doch überhaupt erstmal total tiefgehendes Interesse.
Ja, Interesse, glaube ich, das ist eins. Und man muss sich für das Talent der anderen begeistern können. Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt natürlich auch Maler, die das nicht können. Es gibt Maler, die man besser nie kennenlernen sollte. Das muss ich auch sagen. Habe ich in meinem Leben auch ein paar, wo ich dachte, dann war es mal schwer, die Arbeiten zu behalten, weil ich die dann zum Teil auch so profan fand oder auch so hedonistisch begeistert von sich, was ja auch manchmal schön ist, aber hin und wieder denkt man, nein, bitte nicht. Aber ich finde, trotzdem ist es erstmal die Liebe zur Kunst, Talent der anderen. Das kann, manchmal kann es profan sein. Es kann auch Farbe sein, Form sein, Struktur sein, Bewegung sein, Licht, was du in dein Leben lässt. Oder ich muss sagen, für mich, dass ich dann, wo du vorhin gesagt hast, so Sammler, das ist für mich erst, also es fing erst an, dass ich denken würde, ich würde mich als wirklich ernstzunehmenden Sammler bezeichnen. Seitdem ich anfange, sozusagen die Arbeiten, auch dass ich so die Macht bekomme in meinem eigenen Leben, die Arbeiten so zu kuratieren, dass ich mit denen lebe und wie ich die verbinde. Das ist natürlich manchmal sehr, sehr schön, dass ich weiß auch, dass die Arbeiten, wie sie bei mir sind, nie wieder so in der Verbindung sein werden, wenn ich nicht mehr da bin. Alles wird seine Relevanz behalten, weil ich nie Sondermüll oder so gesammelt hätte. Also alles wird irgendwann sicher seinen Weg wieder gehen, weil ich werde ja auch immer älter und Kunst ist ja auch irgendwie Vergänglichkeit auf eine seltsame Art. Und man fragt sich, was ist dann die große Sehnsucht nach der Sammlung? Bin ich dann durchlaufender Posten, was ich sicher bin? Aber ich habe trotzdem die Chance, in dem Moment, wenn sie da sind, sie mit anderen Dingen in Verbindung zu setzen, die mir was bedeuten. Und das kann manchmal sehr schön sein. Das kann sehr, sehr schön sein. Und das ist für mich so ein bisschen der Reiz. Und deswegen bin ich da sehr weit offen. Ich sehe auch junge Kunst, auch von ganz jungen Leuten. Ich mache hier auch Akademierundgänge. Ich gucke mir Akademien an. Ich habe jetzt gerade von einem Jungen, den ich verehre, den finde ich toll. Tamoshi Zaltana heißt der. Das ist ein Junge, der so aus Afghanistan kommt und hat so schöne Arbeit gemacht, wo ich dachte,
Und wo hast du den entdeckt?
Den habe ich in der Kunstakademie in Hamburg gesehen. In so einer Meisterklasse war der und ich habe sofort da eingekauft. Also dann kaufe ich auch sofort. Das sage ich auch in meiner Sendung immer. Ich sage immer in meiner Sendung, gib da nicht so eine Scheiße aus. Jetzt möchte ich keinem zu nahe treten, der sich irgendwie von mir aus, sagen wir es mal, die großen Marken bei Lumas, viel Vergnügen. Gibt's auch, glaube ich, ist auch eine Art von Kunst, würde ich sagen, mit allem Respekt und so. Aber ich finde es was anderes, wenn man in eine Akademie geht von einem jungen Künstler. Und da gibt's eben immer auch für kleines Geld kann man sich Dinge kaufen. Es gibt bei allem natürlich immer irgendwann Unendlichkeit. Aber obwohl ich, glaube ich, so seriös doch in der Kunst unterwegs bin, würde ich trotzdem sagen, sind wir immer offen für neue junge Leute. Ich habe gerade eine Mädchen gekauft, Lia Stürze. Eine wahnsinnige, für mich ist das die junge Maria Lasnik, würde ich fast sagen. Man sucht ja immer auch so nach jetzt wieder
Referenzen.
Namen. Genau. Aber dass man sieht, was ist das irgendwie?
Und was hast tut du die
das
gefunden? Gerade?
Die habe ich auch in der Kunstakademie, habe ich die in Wien gesehen, von der eine große Arbeit genommen und ich habe das geliebt und ich freue mich eben auch, wenn ich dann so junge Künstler sehe, erlebe, kaufe deren Arbeiten und die hängen dann bei mir auch neben hochpotenten anderen Sachen, weil sie für mich Relevanz haben. Und das ist auch etwas, was man nicht verlieren sollte, auch als Sammler, würde ich jetzt mal so sagen, dass man zuliebe der Kunst immer auch kauft, was vielleicht nicht gerade alles Blue Chip ist. Und das würde es ja viele Sammler, würden das ja gar nicht machen. Also die würden sich angewidert umdrehen, weil die erst dann kaufen, wenn sie wissen, dass das häufig, das gibt ja da unterschiedliche Arten von Sammler ja auch. So habe ich sie in meinem Leben kennengelernt.
Absolut, nee, genau. Deshalb finde ich das ja auch interessant zu verstehen. Also, es gibt ja unterschiedliche Motive, warum Leute kaufen. Ja, es gibt ja auch viele, die sammeln als Statussymbole Teil der gesellschaftlichen Teilhabe, alles Mögliche. Das hat sich jetzt auch nochmal stark verändert. Aber eine Zeit lang war das ja auch eine Form von, wie Mode auch, ja, die trägt man nicht nur, weil sie einem selber gefällt, sondern auch, um zur Schau zu stellen.
Genau.
Ja, oder ist ja auch interessant, wer dann so irgendwie Gucci kauft, sind ja in der Regel dann nicht die, die, weiß ich nicht, vielleicht auch eine Audemars Piguet kaufen oder so. Oder
aber auch mit allem Respekt. Ich glaube, es gibt drei Gruppen bei Sammlern, so habe ich sie festgestellt. Die eine Gruppe ist sicher die, die sich das leisten können und dann einfach Blue Chips kaufen und die wollen bei den Abendessen, dass da eben ein guter Förk hängt, da muss ein Baselitz hängen, da hängt ein guter Scully, der auch hochdekorativ ist. Und das verstehe ich auch total, weil man das liebt und wenn man sich, und da gibt's Leute, die, glaube ich, nur von ihren kunstaffinen Freunden oder Agenten das kaufen lassen und dann haben die das und die sagen dann, aha, die sind immer ganz platt, wenn der Frank und ich kommen und dass wir immer alles wissen, was das ist. Nicht, weil wir uns so wahnsinnig auskennen, aber weil wir halt uns viel besser auskennen als viele, viele von Menschen, die wir manchmal besuchen und die wissen manchmal selber nicht mehr, was sie an der Wand haben, weil wir einen anderen Zugang dazu haben. Ja, dann gibt es aber auch die, die so anfangen, aber dann im Laufe der Zeit irgendwie spüren, ah, weißt du, dann hängt da so eine Dana-Schutz oder so und dann wissen die nicht genau, warum haben sie mir das angedreht, aber dann spüren die auf einmal, dass das irgendwie eine Kraft hat. Und dann entwickeln die über diesen Moment ein eigenes Gefühl für Kunst. Dann gibt es aber die, die einfach Kunst lieben, die kaufen unterschiedliche Dinge, die legen sich nicht fest. Und dann gibt's ja auch die Gruppe, die ganz scharf gestellt sich sagen, ich kaufe nur Zero aus der Zeit und dann nur ein früher Öcker, ein früher Pine, dann kommt nichts anderes in die Bude. Oder wir sagen, keine Ahnung, ich mache nur Installation. Also ich glaube, da gibt es immer diese Experten, die es auch braucht und die brauchen auch die Künstler, dass es eben Leute gibt, die einfach Konvolute kaufen. Das mache ich
ja
auch.
Sehr hörenswert war eben, da kam der Grützke vor bei Matthias, der eben darüber sprach, dass er ja nur den weiblichen Akt kauft.
Ach, verrückt.
Also jeder hat ja sozusagen so sein Steckenpferd. Aber interessant ist ja, wie du vorhin berichtet hast, erstmal die Neugier überhaupt zu wissen, von wem ist denn das? Wie ging es denn dann weiter?
Also, das passiert, also wenn wir am Anfang, ich hatte gar keine Idee, dass das Vogler war. Ich habe das gelesen, aber das hat mich berührt. Das mochte ich auch, so eine kleine Häckelzeichnung.
Ja.
Es hat mir einfach besser gefallen als irgendwas anderes, was da war, aus dem Grundgefühl heraus. Oder als ich dann weitergemacht habe, habe ich sehr früh in Spanien, Germán Caraballo, Miguel Barceló ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Miguel Barceló. Ich habe Miguel Barceló gesehen, eine frühe Arbeit, da war Miguel Barceló ganz, ganz am Anfang. Ich war high. Es hat mir so gefallen. Ich dachte, oh mein Gott, das war aus dieser Mali-Zeit. Damals, ich war 21 Jahre alt oder so und hatte genau 30.000 D-Mark gespart als Designer. Das war wirklich im Studium schon nicht wenig. Hatte ich so da und dachte, jetzt muss ich irgendwie gucken. Ich fahre nach Paris, sehe eine Ausstellung, gehe durch so ein, das war damals so ein jüdischer, wunderbarer Galerist, Seligmann. Und dann ein alter jüdischer Mann, ganz toller Mann. Und dann bin ich da vorbei und sehe so Arbeiten, denke ich, da gehe ich rein. Da war so kleine Miguel Barceló-Dinger, ich da reinmarschiert. Und dann kommt der raus, der hat mich sofort auf Deutsch angesprochen, weil ich so geguckt habe, hat er gesagt, ah, Sie haben also kleine Sammleraugen, hat er dann gesagt zu mir. Das werde ich nie vergessen. Und dann habe ich gesagt, was? Hat er mich so in den Arm genommen? Ach, Sie sind ein guter Junge. Und dann habe ich da gesessen und habe gesagt, ja, ich liebe den so. Und dann hat er gesagt, was sehen Sie denn? Und da habe ich ihm alles beschrieben, was ich da in Spanien, weil ich da schon in Spanien lebte, habe ihm erzählt, wie begeistert ich von diesen Strukturen und von diesen Mali-Geschichten. Und dann war eigentlich eine Arbeit, die hing da im Fenster. Mhm. Dann hat er aber gesagt, nein, nein, das sollen die anderen nehmen. Hat er gesagt, Sie kommen heute Abend zu mir zum Abendessen. Mhm. Und dann haben sie was anderes zu bekommen. Und dann bin ich abends zum Essen dahin. Dann bin ich da rein, der war Freund von Braque und von Picasso, das war ein irrer Typ. Ich bin da rein, da habe ich zum ersten Mal im Leben gesehen, dass Leute Bilder unter der Decke hatten. Der hatte keinen Platz mehr, das war einfach zu voll. Begeisterter Sammler, aber mit Liebe zur Kunst. Und da wusste ich schon im Nachhinein, würde ich sagen, das hatte was von meinem Gefühl zur Kunst, offen sein für vieles. Trotzdem, irgendwann wird man ja Schäfer. Und dann hat er irgendwann so einen Schrank aufgemacht und hat gesagt, so, hier ist eine ganz wichtige Arbeit von diesem Miguel Barceló. Das ist eine Papierarbeit, die war so ein Mittelstück von einer Arbeit, die das Louvre dann genommen hatte. Und dieses Mittelstück als Vorarbeit, das hat er mir verkauft. Und da hat er gesagt, wie viel haben Sie denn? Ich habe gesagt, ich ganz ehrlich gesagt, ich habe 30.000 Mark. Hat er gesagt, hey, das ist nicht so viel. Aber hat er gesagt, na gut, hat er mir das gegeben, habe ich das natürlich dann geschickt bekommen, meine erste Kiste und so. Und ich dachte, nicht eine Sekunde habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt ist die Knatter weg. Ich war high und glücklich. Und dann hat der Miguel Barceló sich so darüber gefreut, der hat ihm das dann erzählt, da war ein junger Modestudent da und dann hat der sich so darüber gefreut, dann hat der ein Foto davon gemacht und hat mir einen Brief geschrieben, dazu geschrieben, dass ich immer wüsste, das habe ich gemalt, dass es nie Verwechslungen gibt, weil der war auch am Anfang seiner Karriere, hatte das nochmal nach, dann nochmal signiert und nochmal dieses Foto hat er mir geschickt. Mhm. Ich erzähle das nur nicht, weil ich denke, das ist ein Anfang gewesen, aber da habe ich irgendwas gelernt, da habe ich gemerkt, dass das zu tun hat mit Vertrauen, dass ich Galeristen mag, dass die nicht meine Feinde sind, sie sind meine Partner, die haben irgendwie gesehen, die waren die Verlängerung zu dem Künstler und der, dass ich auch spürte, auch die Künstler bekommen eine Relevanz, dass ich das, die Arbeit nicht trennen kann von dem Menschen, der es gemacht hat. So.
Ja.
Und dass das irgendwie ein Miteinander ist. So würde ich es jetzt heute im Nachhinein beschreiben. Und deswegen hatte ich eigentlich einen sehr schönen Start und so ging das dann irgendwie immer weiter mit Möglichkeiten. Aber so ist das vielleicht angefangen. Dass ich, da hatte ich ganz lange diese Arbeiten und hatte dann viele Papierarbeiten und viele schöne Arbeiten, auch Ölsachen. Dann habe ich auch junge Spanier gekauft, Hermann Caregay und so ein Zeug. Und dann, das ist irgendwann mal alles gestohlen worden.
Bis auf den Barceló. Wirklich, die Kunst.
Ja, weil ich habe die ganzen Papierarbeiten, hatte ich so in, ja, so einer beim Umzug von einem Haus ins nächste in einem Raum. Das war alles schon sicher und mein Bauleiter hatte diese Tür aufgelassen. Und dann hatte irgendeiner von den Bauarbeitern, war die Tür auf und der hatte gar keine Idee, glaube ich, richtig. Das war richtig grausam. Der hat dann die ganzen Gläser eingeschlagen von den Bildern und hat die ganzen Papierdinge aus dem Rahmen genommen zum Teil und so.
Oh Gott,
ein
ist ja
Bild sogar, was ich an dem ich total gehangen habe von diesem jungen Maler, der hieß Germán Caregallo. Ein ganz toller spanischer Maler, der hatte Adam und Eva gemalt in der Savanne mit zwei so Geparden. So ein surrealistisches Bild, wunderschöne Arbeit, ganz toll. Der hat sogar den Rahmen dazu gebaut. Da habe ich damals 2500 D-Mark dafür bezahlt. Das waren damals, ich weiß nicht, 180.000 Peseten. Das war wirklich mein ganzes Geld damals. Das habe ich wirklich mehr hingetragen. Ich bin dahin angezahlt, so wie man sich das vorstellt. Wirklich, das Bild
abgestottert.
Ja, das hat
und das wurde alles
das
geklaut.
Das hat mir so viel bedeutet, so viel. Wirklich, da muss ich sagen, da können heute noch die Tränen kommen, weil ich das so geliebt habe. Der hat das aus dem Rahmen geschnitten. Der Rahmen war noch da, weil das so schwer war, es leicht in so eine Tasche zu packen. Das ist aus dem Rahmen geschnitten. Und das sind so Sachen, jetzt sag ich mal, nicht wegen Crime Story, das ist alles fein, ist alles versichert, sicher, jetzt ist alles so sicher, da kommt kein Mensch mehr. Aber das Ding ist natürlich, dass ich da gemerkt habe, das ist ein durchlaufender Posten und das ist halt auch zu tun, das ist irgendwie auch vergänglich. Es kann der passieren, dass irgendwas abhanden kommt oder. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Dinge mir etwas bedeuten und dass ich dachte, wir wissen ja alle nicht, wie lange wir immer leben, aber das ist mein kleines Geschenk, was ich mir selber mache oder was mir das Leben vielleicht gemacht hat, dass ich die Chance habe, solange ich in diesem Leben vielleicht unterwegs bin, solange mir das, ich dem ja Bedeutung gebe, dass ich weiß, ich kann damit leben. Ich ziehe mit denen um. Wenn ich irgendwo hinziehe, dann suche ich ja nicht für mich allein, sondern ich suche für uns. Wir brauchen, wenn wir irgendwo neue Plätze, ich bin so oft in meinem Leben umgezogen, wir kommen als Gruppe. Das ist mein Leben, das ist wie meine Wand so ein bisschen irgendwie. Und das habe ich sehr früh gelernt, dass man, um das zu tun, ein gutes Gefühl braucht. Und natürlich ist das schön, wenn man monetär in der Lage ist, sich irgendwann Träume zu realisieren, wir mal, oder sie aberledigen in Form von
zu erfüllen.
Jetzt ist das irgendwie da und dann ist das manchmal auch schön, wenn man denkt, nur eine kleine Arbeit. Und ich habe großen Respekt, also vor vielen Leuten, die sich auch nur eine kleine Edition nehmen. Da kann ich nur zu aufrufen, weil ich finde, das hat was anderes. Das ist nicht die Signatur manchmal, aber das ist eben das Gefühl.
Ja, die Aura, ne?
Ja, genau. Ja. Es hat einen anderen Moment und du lebst etwas anders damit. Und das erleben ja auch Leute, die vielleicht der Kunst affin oder fern sind, die dann aber irgendwie sehen, ach, das wieso fühlen sie sich so wohl, wieso finden sie das so schön? Da merkt man halt, dass das eben viele Ebenen haben kann. Und so ist das mit den Sammlern auch. Es gibt Menschen, die sehr gefühlsmäßig unterwegs sind, die an ihren Dingen hängen und die sie lieben. Und ich bin ja auch jemand, der ausleiht. Also ich gebe ja auch in Ausstellungen und lasse das irgendwie auch irgendwie leben. Und
ja.
Das ist manchmal auch lustig. Ich habe vor kurzem so eine Arbeit, so eine Ausstellung gegeben und dann manchmal besuche ich die dann auch. Denke ich, ach, mal gucken, was da los ist. War so ein Nei, glaube ich, war das. Also auf jeden Fall stehen wir da abends, haben das besucht und da steht so ein Ehepaar davor. Da steht drunter Privatleihgabe. Da steht da so ein Ehepaar, da sagt die Frau, das ist ja ein komisches Ding, ne? Dann guckt der Mann so und guckt drauf und sagt die, wo ist das denn? Und dann sagt sie, das ist privat. Sagt die Frau zu dem Mann, mein Gott, was manche Leute für eine Scheiße an der Wand hängen, ne? Hat er gesagt. Und ich stehe wirklich direkt dahinter. Und ich musste so lachen dann im Nachhinein. Und dann habe ich gedacht, jetzt weiß ich auch, warum manchmal Arbeiten aus Museen zurückkommen nach einer Ausstellung. Und da hat man das Gefühl, sie sind irgendwie entweiht. Ich kann es gar nicht sagen. Dann passen die da nicht mehr hin, wo die gehangen haben. Nee, die können da nicht mehr hängen. Da denke ich, warum kannst du da nicht hängen? Oder die haben da ewig gehangen, aber dann kommen die zurück. Und dann denke ich, nee. Nie mehr kannst du da hängen. Deswegen denke ich manchmal, hat es vielleicht auch Seele? Ich kann es nicht sagen. Oder wenn man so Arbeiten hat, wo man weiß, die Provenienz ist eine schwierige, die haben wirklich viel erlebt, den Krieg durcherlebt und haben versteckt worden und so, gibt es ja auch so Arbeiten. Dann ist es irgendwie, und wenn es dann so im öffentlichen Raum ist, dann habe ich immer das Gefühl, dann teilt man so ein bisschen sein was Privates. Und wenn es dann zurückkommt, dann ist das eben diese Lebenszeit, die man da eben hat. Und deswegen, glaube ich, ist Kunst sicher ein Gefühl auch so und eine Sehnsucht, die man leider schlecht stillen kann. Ich mache mir jedes Jahr, denke ich, ist jetzt mal wirklich.
Willst du die Limits setzen?
Ja, ich denke jetzt nicht und ich bin trotzdem, immer wenn ich es mir vornehme, dann finde ich doch irgendwas, wo ich denke, hurra, und dann am Ende des Jahres denke ich, ah, ich wollte eigentlich nicht. Aber es ist, wie es ist, das ist so ein ewig wie der Prozess. Wie.
Aber was ich interessant fand, ist, du hast erzählt, du fährst dann richtig zu den Rundgängen, also zu den Absolventenausstellungen. Oh, ja. Immer wenn es passt, oder hast du es richtig auf der Agenda?
Ja, ich gehe an die Akademien, wo ich mir vorstellen könnte, Düsseldorf finde ich das Spiel toll. Ich habe so einen Jungen, der heißt Paulus Görden, ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein Junge, der ist auch bei Insta ziemlich aktiv.
Bei wem hat der studiert? Oder der studiert, studiert da?
Der ist in Düsseldorf, weiß ich gar nicht, wer dem war. Das Verrückte ist, er arbeitet im alten Atelier von Beuys.
Aha.
Und die haben die ganzen Schränke da abgerissen, wo der war, wo der seine ganzen Kram und hatten. Aus diesen Schränken macht er seine Raben selber, was eigentlich ganz toll ist. Und hat dann so Gedichte mit Brasch in so Fotoarbeiten reingebaut. Also toll, der muss ich dir immer geben. Das wäre wirklich ein toller Junge, der so eine Kraft hat, so lebendig, so ein gescheiter, schöner Junge. Habe ich ihn als Model noch genommen, konnte sich noch was dazu verdienen und so. Ich würde sagen, es gibt so viele tolle junge Menschen. Da habe ich noch so einen Jungen, den finde ich auch ganz toll, der heißt Linus Berg, der studiert in Hamburg. Der hat so eine schöne Installation mit so einer Maus in so einer Falle gebaut, voller Humor, blitzgescheit. Also es gibt wirklich...
Sluminski oder wo studiert der?
Ja.
Ah ja, weil der ja auch Fallen macht.
Genau.
Okay, und dann, aber warst du jetzt auch in München zum Beispiel bei der Absolventenausstellung?
Keine Chance, das nicht. Ich gehe immer nur, wenn ich Zeit habe. Und sonst mache ich halt immer, wenn ich Ferien habe, ich habe ja nicht so viel Urlaub, weil ich ja so viel arbeite und drehe. Und wenn ich dann frei habe, machen wir immer eine Woche, besuche ich dann Ateliers. Jetzt war ich bei Belinda de Breukere zum Beispiel jetzt in Gent.
Ja.
Und dann lasse ich mich ganz darauf ein, dann bin ich ganz im Flämischen zu Hause und gucke mir die Arbeiten von der an und mache dann und so. Also plane auch dann irgendwelche Sachen oder schau mir dann irgendwie, wenn ich weiß, ich bin in Schweden, dann gucke ich mir das an oder.
Und du machst aber jetzt auch bei, du bist da auch bei ganz jungen Leuten dabei, das in die Sammlung aufzunehmen und auch um die zu fördern oder weil du es haben musst.
Ich finde schon mal, nee, das ist ja nicht uneigennützig. Es gibt auch Arbeiten, die ich dann einfach so liebe. Ich würde nie was nehmen, was mir nicht gefällt oder so, sondern ich mache das dann, weil ich denke, es ist wichtig, dass man so ein bisschen à la carte lebt auch und so, dass man sieht, was alles möglich ist. Und ich finde, dass Kunst nicht etabliert sein muss, um zu gefallen.
Ja, und aber dann ist euer Haus ja schon längst voll, oder? Das heißt, du hast auch ein Lager, wo du die Sachen lagerst.
Ja, Lager gibt's natürlich auch, oder man lagert dann noch aus. Ja, natürlich braucht's das auch irgendwann. Der Frank ist total dagegen. Was sagte man, nicht fürs Lager, nicht fürs Magazin. Aber manchmal gebe ich auch Sachen weg, die lange Leihgaben sind oder so, dass man so ein bisschen, aber ich will sagen schon, man muss mit Kunst ja auch irgendwann gucken. Das ist ja auch ein, gerade weil ich auch großformatig sammle auch ein bisschen. Und dann, wenn man das großformatig, dann sind ja die Wände, das kriegst du auch nicht so schnell eben umgehangen an einen anderen Platz oder so. Also du musst ja auch sehen, dass das rein und raus geht und noch Handy ist so ein bisschen.
Ja.
Das muss man das ja
heißt,
auch,
du willst
oder nicht
dann
so schwer, dass es dann zusammenbricht oder so.
Aber wenn du erzählst, das von so einer Jungen, dann, wenn du dann ein großes Bild kaufst, dann willst du dann schon auch erstmal damit leben, oder?
Ja, dann hänge ich das auf.
Dann hängst du es zu Hause
auf. Ja, hänge ich das auf. dann muss was anderes gehen für eine Zeit, dann kommt das irgendwo, oder es kriegt einen Platz, wo es immer bleibt. Also wenn ich Lia stürze, da hatte ich überhaupt keinen richtigen Platz mehr, da hatte ich, ach, unten, das geht dann so in meinen Wellness-Part, hatte ich das dann irgendwie stehen und das passt da so wunderschön hin, das animiert mich immer, ich denke, ach, dieses wunderschöne, tolle Mädchen, wie sie das gemalt hat und so, also so, da gibt's immer, gibt's ja einen Platz oder Dinge verändern sich.
Ja. Und verkaufst du auch manchmal was?
Selten, selten. Ich habe jetzt einmal hatten wir so, ich habe das ein, zweimal gemacht. Oh, ich habe das so bereut, als sie das abgeholt haben. Ich war in so einem Auktionshaus, da war jemand da, weil ich eine Arbeit wirklich, weil es auch nicht mehr passte und ich, da war ein großes Interesse von zu verkaufen. Da dachte ich, okay, dann war der da und hat gesagt, ja, aber das wäre gut. Und es gibt ja auch Sachen, die so ein bisschen, sagen wir mal, in so einer Position sind, man denkt, ja gut,
ist das so teuer geworden.
So, oder man hat irgendwie aus einer, man, die Zeit ist besser geworden. Man muss ja auch für mich irgendwann, das ist ja auch was Erfahrung macht, dass man dann, dass die richtigen Arbeiten für sich hat, wo man denkt, ah, das ist die Zeit, genau das ist, was ich mag. Und dann gibt's ja auch Arbeiten, die man hat, vielleicht hat, wo man denkt, ah, ich wäre aber schärfer auf sowas. Und wenn das sich irgendwie bietet, dann macht es ja manchmal Sinn, auch was zu geben. Und das ist also zweimal passiert und ich habe das so bereut, als es dann
rausgeht. In beiden Fällen, ja.
Ja, ich habe wirklich heulen können. Also als das raus ist, ich habe wirklich gedacht, und Gott sei Dank, da sind 4 Arbeiten gar nicht verkauft worden. Und dann gesagt, ja, ich habe bitte nicht nachverkauft, sofort nach Hause. Als das dann zurückkam, dachte ich, oh, Halleluja.
Hattest du ein schlechtes Gewissen den Arbeiten gegenüber?
Bisschen. Da dachte ich so, und ich mach's
nie. Haben wieder, die erstmal so nicht angeguckt?
Nein, nee, aber ich kann, weil ich verstehe auch, wenn Leute das machen. Ich, manchmal denke ich, vielleicht könnte ich mir eher vorstellen, wenn ich vielleicht mal alt wäre oder so, dann würde ich vielleicht alles auf einen Schlag oder so, dass ich denke jetzt, also ich glaube, wenn ich wirklich jemand frei bin, dann würde es vielleicht immer noch 1-2 Sachen geben, die ich nie mehr weggeben würde vielleicht, aber meine Großmutter war ja so Flüchtlingskind und mein Papa und so und wenn man so groß wird mit so Eltern oder mit Familie, die eben auch immer davon reden, ja, was nimmt man mit, was im Kopf ist, kann bleiben und lernt schön Gedichte und so, aber alles, was zu viel ist, ist ja auch Hardware, musst du die ganzen Scheiße ja auch irgendwie mitkriegen, dass man immer sagt, mein Papa hat immer so ein Spiel gemacht, auch schon als Kind und uns gesagt, ja, 3 Sachen, sag 3 Sachen, die du dir wünschst und 3 Sachen, die unbedingt bleiben müssen. Und da habe ich immer gesagt, Mama, Papa war und dann eins dazu. Jetzt sind Mama, Papa weg, denkt man, dann denkt man, okay, was sind da meine 3 Sachen? Das kann man durch andere Menschen erfüllen. Aber es gibt ja irgendwann, wenn man lange mit etwas lebt, die muss ich das ja gar nicht sagen. Vielleicht ist als Galerist nochmal anders, aber auch du wirst das haben. Du wirst auch Sachen haben, die an die du dich immer erinnern, wie es die bei dir waren, weil die das für dich sind, was ein Künstler ausmachte, damit du den vielleicht aufnimmst oder ich weiß nicht, was deine Intention ist.
Ja, aber das Komische finde ich ist, dass man das manchmal im Rückblick erst merkt und da gibt es Sachen, die mir total fehlen, die ich verkauft habe, also die ich auch mal woanders gekauft und woanders verkauft habe. Zum Beispiel habe ich einen Wade Guyton gehabt mit so Flammen, wo so ein U drauf ist und das war dann ja ordentlich teuer und dann habe ich hier damals die Kirche gekauft und brauchte Geld, weil ich dann auch von der Bank das Geld nicht gekriegt habe. Und habe das für viel Bomben. Das Vielfache verkauft, immer noch deutlich unter dem, was man später dafür gekriegt hat. Aber ganz unabhängig vom Geld war es so, dass mir das dann irgendwie gefehlt hat. Aber vielleicht hat mir auch gefehlt, dass ich so früh erkannt habe, dass es was Besonderes ist. Und auch die Sachen, die danach kamen, ich habe dann zum Teil aber auch Sachen dann manchmal gut verkauft und dann ist der Markt eingebrochen, dann habe ich es günstig wieder später gekauft. Aber ist dann nicht das gleiche, nicht dasselbe. Und dann gibt es aber auch Sachen, wo ich mich dann von getrennt habe, weil wir gemerkt haben, die halten, lösen das nicht ein, was wir geglaubt haben, was sie konnten. Also wo es überhaupt gar nicht um jetzt Spekulationsgewinne ging, sondern wo man sich was von dem Bild versprochen hat, was es dann nicht eingehalten hat. Und jetzt ist auch nicht schlimmer, dass man das wieder mit Gewinn verkaufen konnte. Aber ich habe ja auch tausende von Kunstwerken gekauft, die haben überhaupt gar keine, oder ich habe gar nicht gemerkt, dass die eine Entwicklung hatten. Und in dem Moment, wo ich es gemerkt habe, war es schon wieder vorbei. Aber es gibt Sachen, von denen trennt man sich und die fehlen und sind quasi wie eine Narbe. Und andere, da ist es gut, dass man sie losgeworden ist.
Ne? Ja, und andere gibt es auch irgendwie, da weiß man gar nicht warum, die einem so ein Versprechen geben an jedem Tag. Ich hatte zum Beispiel eine, so eine Arbeit von Norbert hier von Bisky.
Ja.
Habe ich schon auch ein paar Arbeiten, aber ich habe eine Arbeit, die ist für meine Zuversicht, die passt eigentlich gar nicht hin. Es gibt ja auch Sachen, die völlig undekorativ sind, die gar nicht passen zur Einrichtung. Manche Arbeiten versauen dir auch die Einrichtung. Du denkst, oh, jetzt ist das da. Aber ich liebe es so, das will alleine hängen. Es gibt ja Arbeiten, die absolut alleine hängen müssen.
Ja.
Es gibt ja Arbeiten, die kannst du wunderbar in Gruppe setzen. Aber es gibt ja wirklich Arbeiten, wo du denkst, oh, und dann wandert die rum und irgendwann endet sie doch dann irgendwo im Magazin, weil man sie nicht hängen kann, weil sie unstellbar ist oder weil sie einfach irgendwie nicht handy genug ist oder ich weiß nicht. Oder es gibt ja so Momente. Aber dann gibt es Arbeiten, wo man denkt, also wenn, ich glaube, man diesen Winter, diesen harten Winter jetzt bei uns in Hamburg, wir haben ja so scheiß Wind, also finde ich diese, ich bin ja nicht so schneeaffin, ich finde gerne da in den Bergen, wünsche ich allen viel Vergnügen und so, ich finde es auch mal schön, wenn das mal weiß ist, aber was wir da in Hamburg gerade erleben, Horror, alles weiß und so, und dann liebe ich eben, da gehe ich da morgens rein und denke jeden Morgen, denke ich, wie schön, dass es dich gibt, da macht, geht mir die Welt auf, dieses Licht, dieses strahlende Blau, diese Farben, so eine wilde Welt ist das dann so. Und dann würde ich sagen, wenn ich jetzt damit so eine intensive Zeit habe, was ich eh schon mochte und mich das so als Rettungsanker sehe, dann hat das natürlich den Garant, dass ich es nie mehr lasse. Und dann komme ich zurück zu diesen dreien, die da sind. Dann würde ich momentan gerade sagen, ach, da gehört der Biski gerade dazu, weil mich das so erinnert an, wenn ich mal irgendwie, glaube ich, nur noch in einem Räumchen sein dürfte oder müsste oder so, dann denke ich, ja, wäre das schon ein Kandidat, der dabei wäre, weil der mir so ein Versprechen auf Leben, auf Sommer, auf Licht und auf Schönheit und Lebendigkeit gibt und so. Und das meine ich, das ist eben, was Kunst ja auch kann. Das ist ja auch ein Kaleidoskop von Gefühlen, die wir alle in uns tragen. Und wenn man das irgendwie verstanden hat, dass Kunst das auch kann, dass das einfach eine Verlängerung ist von guten Momenten und auch von Trauer und auch von Traurigkeit und von Mutlosigkeit und von Verlust und allem, was da ist, das ist in alles ist irgendwie da und alles hat irgendwie als Gefühl vorhanden irgendwann den Pinsel gefunden oder irgendeine andere ja. Art von Arbeit in Glas oder hier Muniri Al-Qadiri, die ich ja über alles liebe. Was bin ich froh, dass ich bei dir diese eine Arbeit gekauft habe, ja. Diesen Bohrkopf, wie ich den liebe.
Interessant ist beim Biski, der hat hier im Podcast erzählt, dass er immer kalifornischer Maler sein wollte. Und das ist natürlich ja. Das Tolle bei der Kunst, man kann sich die Welt so malen, genau. Wie man will. Das interessiert mich natürlich auch sehr, welchen Einfluss hatten zeitgenössische Kunst oder Künstlerinnen und Künstler auf deine konkrete Arbeit als Designer? Ist das nur
auch,
Lebensgefühl ja. Und Inspiration ja. Oder gibt es konkrete?
Ja, würde ich schon sagen. Also wir auf jeden Fall Tapis zum Beispiel, würde ich sagen, auf jeden Fall Solage. So, das sind schon so Leute, die, wo ich die Formen sehe, wo ich
die Älteren, ja.
Ja, die älteren Sachen habe. Auf jeden Fall auch diese 60-Arbeiten und so finde ich ganz
toll. Edward Kelly.
Absolut. Und Philip Morris und so Leuten, Frankenthaler, Helen Frank, da verehre ich über alles und so. Also gibt es 5 verschiedene Leute, wo ich dann sehe, oder Norris, also es gibt schon viele, die ich dann sehe, wo ich denke, oder ich bin Rothko, die kann man an Rothko als Designer vorbei, das geht ja gar nicht. Also wenn man Rothko, wenn man sich das anguckt, mein Lieblings-Rothko hängt in Köln im Museum Ludwig. Ich würde nie Köln besuchen, ohne wenn ich es irgendwie schaffe. Das weiß auch mein Fahrer, alle wissen schon, ganz schnell rein. Dann marschiere ich da durch, gucke mir meinen Lieblings-Rauschenberg an und immer sitze ich dann schnell beim Rothko. Das letzte Mal kam ich, da saß so ein ganz großer, moppeliger Junge, ganz süß, und der saß vor dem Bild und saß direkt an so eine Bank davor, saß da davor. Dachte ich, okay, lass ihn noch ein bisschen sitzen, ich mache eine kleine Runde. Dann gehe ich mal runter zu Rebecca Horn, wo der große Flügelschlag unten steht, und ich mag so gerne, wenn das so aufgeht, weil ich auch so ein riesen Rebecca Horn-Fan bin. Und guck mal,
aus Münster übrigens, die Arbeit ist für Münster entstanden.
Ah, ich verehre die, ne? Und dann renne ich da immer rum und gucke mir alles an, dann bin ich wieder hoch und dann gehe ich nach oben, denke so, jetzt müsste eigentlich weg sein. Und da war dieser kleine, dicke Mann so, ne, so ein Junge, der war eingeschlafen, der saß da auf der Bank und ich habe ein Foto gemacht, vorher, nachher, so süß, wie der da sitzt. Dann ist der eingeschlafen, macht da schlief der von meinem Rothko, und dann habe ich so mich irgendwann ganz heimlich so daneben gesetzt auf diese Bank, der wurde gar nicht wach. Und da dachte ich, guck mal, der schläft hier voller Güte ein. Und ich habe mal so einen Modenschau gehabt, wo ich dachte, ich muss diese Farbverläufe, dieser Übergang zwischen diesen beiden Farben, das ist es ja auch bei Rothko, das ist ja nicht die Farbe an sich, sondern da habe ich an dem Tag, habe ich gedacht, ach guck mal, dann mache ich das auch für Bettwäsche, dachte ich, wenn man so jemand so gut einschläft, dann werde ich diese Idee von diesen Farben anders bauen, aber, und dann würde ich sagen, hat mich das natürlich irgendwie abgeholt, das ist mal ein Beispiel, oder ich viele andere Sachen, oder ich, der Julie Meritou kann ich absolut, da würde ich gar nicht drüber nachdenken, also da würde ich sagen, wenn man dann die schönen Dinge sieht, das ist ja auch grafisch und technisch, und ich habe eine große Architekturaffinität auch, dann kommt man an bestimmten Leuten nicht vorbei, dann guckt man sich das an, oder viele Leute, ich habe mal so eine ganz schöne Salome-Arbeit auch gesehen, dachte ich, mein Gott, ist das schön, diese Schwimmer, dieser, so diese, was hat der für schöne Schwimmer gemacht und so, dann bin ich, oder ich habe einen Hödeke mal, so eine Katze von Hödeke gesehen, fand ich auch, also ich könnte jetzt 150.000 Sachen sagen.
Aber wie hat der Schwimmer oder die Katze seinen Weg in dein Werk gefunden?
Indem ich dann Farben, vielleicht die Kombination von 2 Farben, oder beim Fetting habe ich auch so eine schöne Arbeit, da gucke ich immer drauf, so ein Häusermeer, so ein Schlittschuhfahrer, dann sehe ich das und dann denke ich, oh, diese Dynamik, wie das macht, dann probiere ich das irgendwie bin, dann wird das nicht eins zu eins, aber das sind dann in Dinge, die dann kommen und die
Anstöße geben.
William Kendridge, würde ich sagen. William Kendridge ist für mich auch ein Gott. Also ich verehre William Kendridge, weil ich mag die Videoinstallation, ich mag die Bewegung, ich mag den Humor, das Grafische, was der hat. Also das ist mir super nah und ich mag die Arbeiten und sehe dann, wie vielfältig man aus einer Idee was machen kann. Das ist ja dann als Künstler oder Designer ist es ja dann natürlich schön, wenn man dann damit was. Es ist ja Inspirationsquelle. Du bist ja wie Natur, ist ja genauso. Du gehst ja durch die Welt. Das passiert mir auch manchmal mit alter Kunst, das auch. Ich meine, ich mag zum Beispiel Gustav Caillebotte sehr gern und so. Also wenn ich jetzt Parkett sehe, dann sehe ich Gustav Caillebottes Parkettschleifer. Also ich bin natürlich auch so in Kunst drin, dass ich, wenn ich Bilder sehe und ich durch die Stadt fahre, dann denke ich, oh, das ist Uri oder so.
So ging es mir auch.
Jetzt haben wir vielleicht irgendwie eine Bude, hat ja jeder, jetzt hänge ich mir was Schönes an. Natürlich kannst du zu IKEA gehen und kannst du die 590. Millionste Audrey Hepburn an die Wand dreschen oder sagst, nee, ich gehe lieber, ich meine nichts gegen jetzt Lumas und wie die alle heißen. Finde ich auch toll, wenn man sagt, jetzt hätte ich gern so einen Stier mit so Hörnern und toll oder ein Maasai oder so, würde ich sagen, toll. Finde ich schon mal toll, dass das dort einer fotografiert hat und dass das auch eine Chance hat. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es etwas gibt, das und Kunst hat nochmal etwas anderes dann. Das hat doch einen sehr eigenwilligen Moment von Uniqueness und irgendwie den Pinselstrich zu sehen und irgendwie das Licht und ich weiß nicht, das hat irgendwie eine andere Art von Fantasie, einen anderen Zauber. Und wenn du einmal angefangen hast, ich habe so ein Freundespaar, die waren gar nicht für Kunst zu haben, die haben uns immer gedacht, was soll das? Aber irgendwann haben die eine Arbeit bekommen und dann haben die verstanden, was das ist. Das ist angefangen mit so einer kleinen Arbeit von Leko Ikemura. Mhm. Und dann haben die irgendwie gedacht, guck mal, irgendwie hat das Relevanz, weil die offen waren in dem Moment für ein menschliches Gefühl. Und wenn du verstehst, dass all das, was in uns lebt, alle Sehnsüchte, all die Träume, alles, was da auch an Unzufriedenheit ist oder auch an Emptiness ist vielleicht manchmal, wenn du dann etwas hast, was visualisiert durch Kreativität von einem anderen Menschen, da hängt an der Wand vielleicht. Wand ist immer der erste Start, würde ich sagen. Hängen, später steht's rum. Mhm. Aber am Anfang oder hängt von der Decke oder ist nicht mehr aufstellbar, gibt's auch.
Ja, ja.
Aber wenn man das hat, dann wirst du, wenn das zweite Arbeit kommt, du denkst, was könnte ich dazu, dann geht das irgendwann los. Und dann kann Sammeln sehr, sehr glücklich machen. Egal, wo das dann hinführt. Natürlich läuft das irgendwann auch aus dem Ruder. Und ich kenne auch Menschen, wo es aus dem Ruder gelaufen ist. Ich kannte zum Beispiel einen Jungen, da hat der Vater gesammelt bis zum Verrücktwerden, hat halt immer so Expressionisten geholt, wie Zeug, also alles so mittlere Liga, sag ich mal, aber der hatte nicht so viel Geld, das war ein Finanzbeamter, aber die haben nie Urlaub gemacht, die sind nie wie andere Kinder, die hatten keine Hollywood-Schaukel, der kam nicht in seinen Schwimmkurs, weil der Vater immer nur irgendwie unterwegs war, um irgendwelche Klamotten zu kaufen und wollte irgendwelche Zeug sich da holen. Da waren dann Kirchner, die fuhren maximal dann zum Kirchner-Ding nach Davos, aber da war dann nichts anderes mehr zu tun, außer, und natürlich, als der Vater starb, hat er die ganze Scheiße verkauft. Der hat gesagt, wenn ich das schon sehe, dann könnte ich mich im Strahl übergeben, weil nur in den Bildern hat der gesehen, dass er alles nicht machen konnte. Ja, weil der Vater die ganze Knatter, die da war, dafür benutzt hat. Ja. Und dann ist natürlich Sammeln etwas, wo man denkt, nee, aber es gibt auch Sammler. Was gab ich für wahnsinnige Menschen? Ich habe vor kurzem einen kennengelernt, der hat so feinstofflich mit ganz wenig Geld angefangen, früheste Sachen zu sammeln. Der hatte frühe Peter Deux und was der alles hatte. Und der hat irgendwann, sein Sohn starb, der war ganz allein, der gab es nur noch ihn. Der hatte diese Sammlung und diese Sammlung hat er dann verkauft als komplette Sammlung dann in London, irgendwann läuft bei Sotheby's. Und das ganze Geld, was da reingekommen ist, das ist jetzt alles in einem kleinen Fonds, was keiner wusste. Ich habe auch eine Arbeit aus der Sammlung genommen und die lieb ich über alles, weil ich weiß, dass da was Gutes mit passiert ist. Er hat also dieses Geld genommen, das gibt jetzt so einen Fonds, damit Künstler, die jetzt ins Minus rutschen, wenn die zum Beispiel jetzt kein Geld haben für ihre Ateliers oder für Miete und so, dass es so einen Zusatzfonds gibt, um das zu tun für eine lange Zeit. Da dachte ich, guck mal, der hat es genau verstanden. Der hatte eine schöne Zeit, die Arbeiten sind weitergewandert, die gehen, das sind ja Wanderhuren, die ziehen ja durch die Welt. Und dann bist du irgendwann, denkst du, guck mal, hat das Sinn gemacht, das hat irgendwie Relevanz, weil du hast nicht nur eine Freude damit gehabt, sondern es bleibt irgendwas da. Wenn du aber Geld für Scheiß ausgibst, sag ich mal, das tun sehr viele Menschen, die geben sehr viel Geld aus für Dinge, die irgendwann, natürlich ist es schön, wenn du da 15 Grills stehen hast, vielleicht, die toll sind und Autos, wenn sie nicht gerade Oldtimer sind, da ist das morgen vorbei und das ist bei Kunst manchmal auch der Fall. Aber es gibt eben auch Arbeiten, die Relevanz behalten, sag ich mal, oder die dann vielleicht auch dann wieder Gutes möglich machen. Und wenn sie nur dann irgendein nächster Mensch bekommt, der sagt, ach guck mal, freut. Der hat da irgendwie mitgelebt. Und wenn ich mir manchmal Provenienzen angucke, ich habe so eine Arbeit von Gerhard Marx, denke ich mir, wenn ich das in diesem Leben schaffen würde, so unterwegs gewesen sein wie diese Arbeit, wo die überall war und wie ich sehr ich die liebe. Aber ich weiß auch, dass wenn ich nicht mehr bin, weiß ich jetzt schon, wo sie hingeht. Also dann weiß ich auch, die wird enden im Gerhard-Marx-Museum, weil ich denke, wenn das steht denen zu. Und so ist es ja auch. Oder ich habe auch eine Arbeit, die wird meine Redakteurin bekommen. Da habe ich jetzt schon in meinem Testament schon festgemacht, weil die so tief berührt ist von dieser Arbeit. Die hat gesagt, Guido, wäre das okay, wenn ich da ein Foto von mache und ich mache mir das als Druck in 1,50 mal 1,50. Die Arbeit ist viel, viel größer. Und weil die es so mag, immer wenn die bei mir dreht, sagt, die kann ich nochmal kurz gucken. Und da habe ich gedacht, okay, die kriegt die, weil ich weiß, die wird das lieben und das wird immer. Und so muss es ja sein. Also ja. Wenn Dinge dich berühren, dann ist es auch schön, irgendwann als durchlaufender Posten das weiterzugeben.
Und sag mal zuletzt vielleicht noch die Frage, weil du das vorhin erwähnt hast, hast du denn versucht, in deine Tätigkeiten, auch mit dem Einfluss, den du auf eine große Zielgruppe hast, da auch Kunst unterzubringen?
Ja, das ist natürlich, Mode ist ja natürlich jetzt, sagen wir mal, ich würde sagen, Mode und Gestaltung ist immer eine Art von Kunst auch und so. Also da ist es auf jeden Fall und man würde Leute ja, wenn sie sich gut anziehen, gut wohnen, schöne Möbel bekommen, gute Tapisserien haben, keine Ahnung, vielleicht auch gut riechen, schönen Schmuck tragen, dann ist das eine Art von Kunst am Bau, sag ich mal, so ein bisschen am Menschen. Ja, würde ich schon sagen, dass man natürlich, ich sehe es immer nur, wenn ich jetzt zum Beispiel mal für Auktionen oder so Charity-Auktionen, wenn ich dann so Entwürfe von mir gebe, weil ich ja auch zeichne und so und große Entwürfe dann signiere, wie viel Geld die manchmal dann ersteigert werden von so Fans oder Menschen. Und dann denke ich, ja, dadurch wird das dann natürlich auch irgendwie eine Art von Kunst oder keine Ahnung, das habe ich auch mit Karl Lagerfeld, mit dem ich ja relativ close war. Und da habe ich immer so gedacht, ich wollte nie von dem so eine Zeichnung, einen Entwurf haben. Mich hätte mehr gefreut, dass ich was habe, was er selbst gesammelt hat. Also was ich hinterlassen bekommen habe, was er selber mochte, weil er für jemand anders sich begeistern konnte und nicht das, was er selbst gemacht hat. Ich glaube, das Mode hat einen anderen Stellenwert in meinem Leben, dass ich nicht sagen will, das ist jetzt so eine Kunst, die ich vergleichen würde mit dem, was ich an der Wand habe. Aber ich habe ja auch meinen Podcast Feinstoff und das ist zum Beispiel etwas, wo ich ja immer probiere, auch Menschen stattfinden zu lassen, die kunstaffin sind. Also die Kunst sammeln, Kunst auf den Weg bringen.
Robert Bisky gerade, ne?
Bisky war da, genau. Ja. Und ist immer wieder probiere ich das zu tun, weil ich will, dass Leute sehen, dass diese Schwellenangst weggeht und dass das eine Freude hat. Es wird natürlich immer auch so sein, dass du brauchst natürlich auch eine Offenheit und das können Eltern mitgeben. Ich sag all meinen Menschen, mit denen ich arbeite, meinen Redakteuren, meinen Kameraleuten, Tonleuten, immer sage ich zwei Sachen. Ihr müsst immer, wenn irgendwo was Wichtiges mit Leben zu tun hat, geht mit den Kindern auf Demonstrationen. Jetzt haben wir gerade Galgo-Marsch, sag ich, bitte bringt eure Kinder mit. Ich will, dass die sehen, dass die eine Stimme erheben für Ungerechtigkeit. Und die andere Seite sage ich immer, geht in Ausstellungen, versprich mir das, geh dahin, schaut euch das an. Und ich habe einmal diese schöne Geschichte immer, glaube ich, auch mal erzählt, dass so ein kleiner Junge mit seiner Mutter, der war in Hamburg so an einer Ampel, es war schön, es war Magnolienblüte gerade. Ich dachte, wie in Japan, Hamburg kann ja auch so schön sein dann manchmal. Dann war das so schön mit den Magnolien, da war so ein kleiner Junge, der war so ein Straßenübergang. Und sie war so eine ganz normale Frau und aus einem anderen in der Karre und hatte dann so ganz viele Tüten von Aldi, Lidl, alles dran. Du hast gesehen, die musste auch arbeiten, die musste ihr Ding machen. Das war keine, die jetzt sagte, oh Gott, ich muss doch mal schnell eine Kleinigkeit frühstücken oder so. Sondern das war eine, die war im Leben und hat diesen kleinen Jungen. Dann wollte der Junge unbedingt eine Magnolienblüte abbrechen. Und dann sagt die Mutter zu dem, nein, nein, Jeremy Pascal, wie immer der hieß, hat die gesagt, nein, 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 nicht abkneifen. Guck mal, die fallen eh runter. Nimm doch eine von da unten, die da schon liegt. Dann hat der gesagt, ja, aber ich will so. Und die gesagt, nein, nein, da gibt's auch ganz frische. Such mal eine frische. Dann hat er eine gefunden und dann hat die gesagt, guck mal, weil das gehört doch allen. Und uns auch. Und hat der gesagt, was, Mama? Hat er da gesagt, mir, uns gehört dieser Baum? Und hat die gesagt, ja, weißt du was, dir gehört das alles hier, die Straßen und diese, hat die dem erzählt, was dem alles gehört? Ganz wenig nur, hat die gesagt, weil wir alle eins sind. Und hat der auf einmal die Arme hochgerissen und gesagt, Mama, wir sind reich. Und da habe ich gedacht, so muss es sein. So muss es sein. Du musst irgendwie den Raum offen halten, dass du siehst, dass du eine Verantwortung hast, weil dann zerstörst du Dinge nicht, sondern dann denkst du, komm, es gibt auch sowas von allgemeinem Gefühl, allgemein Wohl, was uns allen gehört und das erlebst du ja auch in Ausstellungen, wenn du da reingehst in die großen Museen und du stehen da vor der Tür und drücken sich da durch und wollen alle mal Isa Gänzgen sehen und rennen da an dem Schrotthaufen vorbei und denken, was soll der Kram, ja. Aber sie kommen dann in Dialog und da gibt's eben die gehen da raus als Kind und denken vielleicht, irgendwie hat mich das angezündet. Und so muss man es machen, glaube ich. Man muss früh anfangen und bis zum bitteren Ende sollte man durchhalten.
Vielen Dank. Ich glaube, du hast vor allem hier große Laune und Enthusiasmus verbreitet, von dem man sich anstecken lässt. Und hier sind bestimmt jetzt einige angesteckt, die sich zumindest darauf einlassen, es mal auszuprobieren, weil man erfährt das nur, wenn man damit lebt und wenn man es mal erspürt hat, sage ich mal.
Inshallah, so sieht's aus.
Vielen Dank, Guido.
Ich danke dir.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr Themenvorschläge habt für Inhalte oder auch Gäste, dann gerne in die Kommentare oder an info@königgalerie.com. Wir freuen uns über Rückmeldungen und freuen uns natürlich auch über Sterne, am liebsten 5. Viele Grüße, Johann.